Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal richtete ich die Einladung an eine Person, die mir vor langer Zeit etwas sehr Liebes gesagt hatte, was ich auch hier in diesem Podcast dann unbedingt in seiner Anwesenheit noch einmal wiedergeben muss. Das war ein für mich sehr schöner Moment. Aber für all jene, die nicht in diesem schönen Moment mit dabei waren, möchte ich den Namen trotzdem einmal genannt haben, und zwar Michael Wiczorek. Michael Wiczorek, ein Kollege von mir, ist auch Spielejournalist, der seit vielen Jahren bei Golem gearbeitet hat, dann gewechselt ist zu Heise, dort nun auch 3 Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, angestellt war und auch immer noch ist, aber sein Zeitbudget dort erheblich reduziert hat, mittlerweile nur noch eine 50%-Stelle, und die andere Zeit, die füllt er mit eigenen Projekten, eigenen Ideen, eigenen Unternehmungen. Dazu gehören zum Beispiel sein Twitch-Kanal oder eben auch womöglich sogar vor allem sein Mitwirken bei Insert Moin als neuestes Mitglied der Kernmannschaft Insert Moin. Ich schätze mal, alle, die da draußen kennt diesen Podcast. Wenn nicht, ist es eben einer der ältesten Spiele-Podcasts überhaupt im deutschsprachigen Raum und auch noch eine Versammlung von sehr lieben Kolleginnen und Kollegen dort. Eine absolute Reinhörempfehlung. Eben auch, weil Michael Wiczorek da jetzt seit neuestem ist und wunderbar, wie ich finde, ins Team passt. Ihr könnt euch schon erahnen, da gibt es also eine ganze Menge, über das ich mit ihm sprechen wollte, von seiner Arbeit bei dem Podcast, sein Funktionieren im Team bis hin zu ganz kuriosen Dingen, die ich auch noch gar nicht wusste. Ich sag mal, Stichwort Chorknabe. Das war ein interessanter Moment. Außerdem zitiere ich William Wallace und würde sagen, mehr ist eigentlich gar nicht notwendig in Vorbereitung für diese Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es war mir ein großes Vergnügen, dass ich Michael Wiczorek zu mir einladen durfte. Ich benetze die Stimmbänder des langen Tages einmal.
Das habe ich auch gemacht, mir ein Wasser bereitgestellt in einem wunderschönen alten Ricard-Glas meiner Eltern. Das ist super klein, da ist jetzt nur ganz wenig Wasser drin. Ich muss also sehr sparsam damit sein und ich habe schon viel Freude daran, dieses Wasser jetzt nicht zu schnell aufzubrauchen. Eine Challenge am
Jetzt
Abend.
Muss ich natürlich erstmal wieder googeln, Ricard-Glas. Was das ist das denn jetzt schon wieder? Das
ist eine Marke von früher, Ricard.
Ich sehe es tatsächlich. Eine Marke von früher? Warum von früher?
Ja, jetzt ist mir die überhaupt nicht mehr geläufig. Ich kenne die tatsächlich nur von den Gläsern meiner Eltern.
Ohne Witz, jetzt mal wirklich ohne Witz. Ich meine mich zu erinnern, das stand so rum als Kind, wenn wir zu Besuch waren bei irgendwelchen Tanten und Onkeln, ja. Und dann wurde der Schnaps noch rausgeholt.
Ja, das kann
so
sehr gut sein.
So ein Glas ist das. Mhm. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Da mache ich immer wieder alles zu. Ich verliere mich direkt in der
Welt Rechercheloch. In der Welt der Gläser.
Statt dich eigentlich mit der Frage zu konfrontieren, die hier auf der Hand liegt. Und zwar, Michael, warum ist es 21.23 Uhr? Also warum diese Uhrzeit? Warum sitzen wir jetzt hier und nicht zu einer Uhrzeit, wo man normalerweise sich trifft zum Gespräch? Ich bin so neugierig, was die Antwort ist.
Weil wir beide sehr viel beschäftigte Menschen sind und ich heute am Mittwoch einen der Tage habe, wo ich unsere Kinder ins Bett bringe und die schlafen meist so gegen 20 Uhr ein, aber da meine Frau am Mittwoch auch Theatergruppe hat, bin ich dann noch im Dienst am Babyphone bis 21 Uhr und dann wollte ich mir noch so eine kleine Vorbereitungsphase gönnen, deswegen habe ich dir 21.20 Uhr vorgeschlagen mit angenehmem Puffer, um auch noch meine Bettdecke zu holen und mich jetzt vor meinen PC zu kuscheln.
Ja, weil ich musste fragen, weil 21.20 Uhr, ich fand das so toll, weil das ist so eine ungewöhnliche Uhrzeit für irgendwelche Terminbeginne, vor allem dieser Art. Deswegen war ich neugierig, was sich denn dahinter verbirgt. Aber ich mache das auch super gerne, ohne Grund auch manchmal Leuten zu schreiben, irgendwie, keine Ahnung, sorry, verspäte mich 11 Minuten.
Ja.
Weil das macht plötzlich was zwischenmenschlich. Da geht ein Ruck, sage ich mal, durch die versammelte Mannschaft und Leute stürzen sich von ihren Stühlen und Tischen und rufen, warum 11?
Ja.
Was hat es damit auf sich? Und das finde ich so toll. Weißt du, 10 Minuten ist eine Floskel, 11 Minuten ist, okay, wir setzen uns mal hin und reden drüber. Ich finde das fantastisch.
Genauso machen wir beide das. Das finde ich großartig.
Ich finde das ganz toll. Okay, 21, 20, jetzt hat sich das gelöst. Es war bei mir ein ganz großes Fragezeichen, das ich unbedingt mal aufklären wollte. Ja, aber eigentlich, ich muss ehrlich sein, ich wollte mit was ganz anderem beginnen. Die Uhrzeit hat sich da so ein bisschen reingeschummelt. Und jetzt kann ich dir das endlich sagen. Ohne Witz, ich habe das vorher mir jetzt immer verkniffen und jetzt ist der Moment gekommen. Ich möchte dir erstmal von Herzen ein Dankeschön aussprechen.
Oh.
Und ich erkläre dir auch, warum. Und zwar richtig schön, ohne Witz. Ich weiß nicht mal, ob du das überhaupt noch in deinem Kopf hast, aber bin auch gespannt, ab wann du merkst, in welche Richtung es geht. Vor 2 Jahren, ja? Nee, Quatsch, war schon falsch. Letztes Jahr auf der Gamescom, ja, war ich bei der Heise-Bühne und habe da wieder meinen Moderationsjob über die Bühne gerollt. Und dann passierte etwas, das ich seitdem nicht mehr vergessen habe. Du kamst vorbei, wir haben kurz geplaudert, ne? Wir haben uns ja auch noch nicht schon, wir haben uns noch nicht so häufig jetzt persönlich in unser beider Leben gesehen.
Davor in Berlin
haben wir
kurz auf der Gamescom auch.
Genau.
Ne? Ja.
Genau, aber nicht so viel. Und dann haben wir miteinander geplaudert und dann hast du zu mir gesagt, im Rahmen des Plauderns sinngemäß, dass du total cool findest, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, so arbeitstechnisch. Ja. Und das ist so hängen geblieben, ohne Witz. Ich denke da alle, also jetzt mal ohne Witz, jede Woche bestimmt denke ich da einmal dran zurück. Und da hast du so einen schönen Satz in meinem Herzen platziert. Jetzt, ich meine das ganz ehrlich. Dafür wollte ich dir einfach Danke sagen, weil das ist was, das hat mich nicht mehr losgelassen, da hast du so eine richtig schöne kleine Glücksblume in meiner Brust gepflanzt.
Ja, sehr, das freut mich zutiefst von Herzen, aber dann ist es auch genauso rübergekommen, wie ich es gemeint habe, weil immer, wenn ich ja mit dir in Kontakt gerate, deine Stimme höre, einen deiner Casts höre, dann erfreue ich mich auch sehr, weil ich einfach an deinem menschlichen Wesen mich immer extrem erfreuen kann und er auch mich immer sehr nach oben holt. Das ist einfach die Wahrheit.
Ach, guck mal, ich trage gerade eine Brille, auch das ungelogen, wir nehmen ohne Video auf, das heißt, du musst meinen Worten jetzt Glauben schenken, sie läuft gerade an, weil meine Wangen so warm werden. Ich muss sie abnehmen, weil sie wirklich wegen des Schweißes wirklich einfach richtig anläuft. Boah, das ist ja ein Start in dieses Gespräch. Ich bin ganz gerührt jetzt schon. Ah, das ist nicht meine Uhrzeit.
Ich bin übrigens
auch gerührt
gewesen, als du mich gefragt hast, mitzumachen, weil ich will da ganz ehrlich sagen, ich habe mich da schon sehr drauf gefreut und mich immer gefragt,
echt?
Irgendwann müsste er mich eigentlich auch fragen. So ein bisschen wird's vom Profil doch passen. Ich bin doch nicht super uninteressant, oder? Und ich mag halt dein Format halt echt super gerne, von daher habe ich mich wirklich sehr gefreut über die Einladung. Muss ich so sagen.
Das ist schön. Das ist auch tatsächlich, also das freut mich wirklich riesig und das ist auch ein Phänomen, das du da beschreibst, das mir auch erst so in den letzten, ohne Witz, auch in den letzten Monaten erst klar geworden ist, dass Menschen sich fragen, wann sie hier eingeladen werden. Das ist ein Satz, der fühlt sich sogar falsch an, wenn ich ihn ausspreche. Das war, in Hamburg war hier eine Branchenveranstaltung, und zwar auch vor einigen Wochen, und dann kam auch jemand auf mich zu und sie meinte, sie wollte mal fragen und hat dann jetzt dann, der hat dann ein Bier extra getrunken quasi, um sich den Mut zu holen, das zu fragen, was ich total charmant fand, wann sie denn mal auch eingeladen wird. Und das war so nett, weil ich bin ja immer noch, jetzt auch das wieder, meine ich ganz ernst, in meinem Mindset von, okay, was sage ich denn den Leuten, dass die auch zusagen? Und das ist richtig schön zu merken, wie sich da um einen herum so Dinge verändern und man selbst das noch gar nicht so geschnallt hat. Ich finde, das ist einfach was sehr Schönes.
Gleichzeitig, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, damit kannst du dich auch gut identifizieren. Ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, selber zu fragen, weil ich dann immer erst schon noch gedacht hätte, nee, vielleicht fühlt er sich noch nicht so vertraut mit mir oder fand mich doch irgendwie doof, wo ich was gesagt habe und würde das eher noch nicht wollen. Also auf die Idee wäre ich dann nicht gekommen. Auch wenn ich das natürlich mutig finde und gut, dass diese Person da dich jetzt drauf angesprochen hat. Das ist schon cool.
Ja. Nee, also das ist, da wagt man sich ja auch heraus. Es ist ja wie in so vielen anderen Momenten des Lebens, ne? Man geht ein Risiko ein, man wagt sich heraus und muss auch irgendwie mit dem Worst Case rechnen, wobei ich mir nicht, also der tritt ja in dem Fall gar nicht so doll ein. Aber ich bin aufmerksam geworden, eben als du noch von deinem Abend erzählt wirst, da hast du nämlich gesagt, diese 21.20 Uhr entstand auch deswegen, weil du dich vorbereitet hast auf das Gespräch. Und du wusstest ja, du kennst ja offenbar das Format und wir haben ja vorher auch kurz miteinander geschrieben, du wusstest ja, im Grunde geht's ja um dich und dein Leben. Und ich denke immer, das weiß man ja. Also man hat das ja im Kopf, ne? Es ist ja nicht so wie beim Archäologie-Abschluss-Prüfelchen im vierten Semester, wo man denkt, okay, ich guck mir nochmal schnell die minoischen Hauptstädte an und dann kann doch nichts mehr passieren, sondern das ist ja präsent.
So war meine Vorbereitung früher für sowas, aber tatsächlich auch. Ja, sehr gut. Nee, die Vorbereitung war jetzt gar nicht inhaltlich. Also mein Leben habe ich hoffentlich gut genug im Kopf. Das war eher so, dass ich mich nochmal, nachdem ich halt jetzt unsere Kinder ins Bett gebracht habe, mich mental einfach so ein bisschen umswitche, dass jetzt nochmal ein Podcast kommt. Und nein, ich habe jetzt kein Dokument vor mir liegen oder sowas inhaltlich, was du normalerweise fragst oder sowas, bin ich null vorbereitet, weil ich auch weiß, dass man mit dir ganz, ganz normal und vor allem extrem flüssig einfach so reden kann. Ich habe aber noch ein wenig Zucker in mich reingestopft, so vegane kleine Gummileinchen, die mir meine Frau gegeben hat, damit ich nicht gähnen muss. Das wäre mir nämlich sehr unangenehm gewesen, wenn ich hier zu müde gewesen wäre. Aber das bin ich absolut nicht, das Adrenalin hilft. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie wir uns entlanghangeln.
Ja, wir sind da schon mittendrin, wir sind schon mitten auf der Brücke, wir hängen doch schon längst in der Luft, das ist schon längst, aber die Reise hat schon begonnen, das ist ja das Schöne, das ist ja das Wunderschöne, aber tatsächlich, ich nehme dich jetzt einfach mal auf dieser Brücke auf die Hand und führe dich nochmal zurück zu unserem Moment auf der Gamescom. Wenn man das sich nochmal überlegt, also wie gesagt, letztes Jahr, jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen, 2022, na klar, 2022 war das, auf der Gamescom, da haben sich dann sozusagen unsere Wege erst einmal wieder getrennt, also sowohl räumlich als auch, ne, wir haben jetzt dann nicht so viel direkten Kontakt miteinander gehabt, aber einander, weil das kann ich auch sagen, ich verfolge ja auch deine Arbeit und was du so machst, wir hatten uns im Blick. Und jetzt bin ich natürlich mal neugierig und vielleicht können wir das mal so als Ausgangspunkt nehmen. Wenn du mal von damals, also August vor einem Jahr, zu heute eine Linie ziehst, was fällt dir denn so ein, wenn ich frage, was hat sich denn seitdem in deinem Leben krass verändert? Ich denke natürlich an eine Sache, aber ich lass dich erstmal reden.
Also da war ich ja noch Vollzeit bei Heise angestellt. Das hat sich inzwischen geändert. Ich bin inzwischen bei 50% Arbeitsstelle bei Heise Online angestellt als Videoproduzent und Redakteur und habe mich die anderen 50% auch in eine von dir ja sehr gut erforschte Selbstständigkeit gegangen, wo ich meinen ganzen Trieb und meine Leidenschaft, was Videospiele und die Aufklärung solcher angeht und habe mich da dem Streaming stärker gewidmet und allerdings auch, muss ich dazu sagen, in der Freiberuflichkeit hier noch einige Projekte angefangen, nämlich Interviews aufzuzeichnen mit älteren Menschen zum Beispiel und allgemein so Videoarbeit zu machen. Ja, das Geld muss ja irgendwo herkommen, was man dann hat liegen lassen.
Cool, aber...
Und und gleichzeitig habe ich, das weißt du ja auch, bei Insert Moin angeheuert. Das war eine Fügung, die vielleicht schon lange in den Sternen stand, weil ich ja da ja sehr oft als Gast schon da war, seit den anfänglichen Jahren. Und das hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer. Und ja, da bin ich jetzt seit August mit im Produktionsteam, ja.
Schön. Ich gucke auf so einen Themengarten jetzt, den du aufgemacht hast. So viele Möhren, die man rausziehen könnte. Ich fange mal bei der Heise-Möhre an. Mhm. Das passt ja auch chronologisch, weil auch das nicht mal brennend interessiert, soweit du es eben erzählen kannst. Du warst da jetzt eine ganze Zeit lang voll angestellt, ne? Zu 100%. Das war schon, hast du eine grobe Zahl für mich? Wie lange?
3,5 Jahre war ich voll angestellt. Davor war ich ja 11 Jahre bei golem.de. Ist ja gar nicht so ein anderes Medium.
Ganz genau, ja. Was war denn für dich der Auslöser oder gab es eine Summe von Auslösern zu sagen, hey, ne, schon eine erhebliche Reduzierung von 100% auf 50%?
War primär thematisch darin zu sehen, ich habe da ja das Format Heise spielt gemacht und da war die Nachfrage, denke ich mal, nicht so gut genug, dass das weitergeführt werden sollte und ich habe auch ganz klar gesagt, ja, aber ich werde nicht die Spiele Berichterstattung aus meinem Leben streichen. Wir werden dafür einen Weg finden müssen und wenn wir den hier nicht finden, dann werde ich den halt alleine suchen. Das war aber in vollkommenem Einverständnis und in sehr freundlichen Gesprächen und dann war das für alle eigentlich klar, dass ich das halt so machen werde.
Ja, also lag der Sprung in die Selbstständigkeit damit auch so ein bisschen auf der Hand?
Ja, also die Gedanken, das mal zu machen, habe ich ehrlich gesagt aber auch schon bestimmt 10, 15 Jahre gehabt, immer mal wieder.
Wow,
man traut sich das halt nicht. Also da bin ich habe jeden Podcast, wo du über Selbstständigkeit geredet hast, habe ich verschlungen.
Ich auch. Ich auch. Ich habe ihn auch noch mal gehört und mir gedacht, okay, ich brauche Tipps. Ich höre da jetzt einfach noch mal zu.
Und die ganzen Ängste und Gedanken, die du da auch immer geschildert hast, die habe ich halt auch gehabt. Und dann macht man es halt nicht, wenn man es nicht muss. Und solange es auch alles noch gepasst hat und man sich verwirklichen kann, ist das gut. Und wenn das dann eben mal nicht passt, beziehungsweise vielleicht jetzt gerade sehr gut passt, das war ja auch alles nach der Pandemie, wo ich eh schon das ganze Streaming angeschoben hatte und das Gefühl hatte, hey, die Leute gucken dir echt sehr gerne zu und du hast da zumindest irgendwie einen Nerv getroffen für deine Nische, dann mach es doch jetzt, weil das Schlimmste ist, und das ist eine Sache, die hört man halt ständig, ist eigentlich nicht so spannend, aber es ist einfach wahr. Was willst du denn, wenn du das Glück hattest, ein glückliches, langes Leben gelebt zu haben, dann willst du dir halt nichts vorwerfen. Also versuch's es. So, fertig. Und das war bei mir auch der Auslöser.
Auf den Punkt übrigens gebracht von William Wallace im frühen Mittelalter vor der Schlacht von was? Hastings in der Form von Mel Gibson, der dann seinen schottischen Kriegern in dem Epos Braveheart entgegenruft. Also sinngemäß kriegt das Zitat natürlich jetzt wieder nicht auf die Reihe, aber sowas wie, ne, wenn ihr, also, ne, flieht und ihr werdet leben, aber wenn ihr eines Tages dann an eurem, ne, Bett liegt oder dran sitzt, was auch immer, also wörtliches Zitat.
Genau so hat er es vorgetragen. Die Leute waren begeistert und mitgenommen.
So. Oh Gott, das ist viel zu lustig. Oh Gott, okay, Konzentration. Wenn ihr
können wir da mit dem Lip-Sync von kriegen, einfach auf YouTube bitte die Szenen hochladen und dann dein Zitat drüberlegen. Das wäre bestimmt sehr lustig.
Moment, also Konzentration, Männer. Wenn ihr dann dort seid und dann euch denkt, Mensch, hätte ich damals gekämpft, dann hättet ihr ein schlechtes Gewissen. Also so in etwa lief das. Jedenfalls, das ist die Essenz. Da bin ich ganz bei dir. Mein Gott, jetzt habe ich mich aber hier in eine Ecke gebracht. Also, was ich sagen will ist, ich teile komplett das Gedankenset, das hinter dieser Entscheidung bei dir stand. Frage mich jetzt auch so, wenn du vielleicht das schon schaffst, so ein Zwischenfazit zu ziehen, wie ist es denn jetzt eigentlich so? Haben sich denn Ängste bewahrheitet? War alles halb so schlimm? Da draußen hören jetzt zahllose Leute zu mit dem Kündigungsschreiben auf dem Schreibtisch und warten jetzt darauf, was du erzählen wirst.
Ah, das ist... Also ich bin zufrieden an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, sage aber auch ganz klar, ohne den Podcast zum Beispiel würde ich das ganz anders sehen. Das ist halt schon...
Insert Moin,
ne? Genau. Das ist halt schon eine ganz gute, normale Summe, auf die man sich da stützen kann, wo man schon mal sagt, puh, das ist jetzt erstmal das Allergröbste, erstmal zur Seite, aus dem Weg, da bin ich safe. Und darauf aufbauend kann ich dann halt das Streaming und so auch wieder weiter ausbauen, beziehungsweise die Aufträge, die ich halt sonst habe, sind auch als Fotograf oder so, wenn ich da mal was annehme, das ist halt super random und selten und manchmal, das bringt meistens am meisten viel Geld ein natürlich, weil das halt so Standard selbstständigen Berufe sind, als so Podcasts, wo man nicht ganz so viel mitverdienen kann. Aber da bin ich zufrieden. Die finanzielle Sache war da für mich aber auch nicht so wichtig. Für mich ist es wirklich wichtiger, mich da inhaltlich komplett frei entfalten zu können, weil da so eine Sache wie jetzt, was ich zum Beispiel jetzt mache, Disco Elysium spielen, auf Deutsch, selber synchronisiert, alles auf Deutsch, die englischen Stimmen alle ausgeschaltet und ich spreche alles selber. Super zeitaufwendig, nur ganz spitze Zielgruppe, aber da, auf sowas hatte ich halt schon immer mal Bock. Ne, oder halt mein Sim-Racing zu machen, was ja auch super spitz ist in der Zielgruppe, aber auch das halt auszuleben und zu gucken, ob das nicht irgendwie geht. Nur das wäre sicherlich nicht genug, deswegen sind die 50% auch noch, denke ich mal, gut, dass ich die bei Heise habe. Mache ich auch gerne, also da haben wir auch einen super Flow gefunden für. Gleichzeitig kann ich auch das jetzt hier sagen, ich mache jetzt noch ein Jahr sogar Elternzeit und zwar auf der Heise-Seite, das heißt, das reduziere ich für ein Jahr auf null. Und mache meine Selbstständigkeit dann alleine weiter, da ich mich sehr um unseren jüngst geborenen 2-jährigen Sohn kümmern will, der einige Hürden vor sich hat in dem nächsten Jahr. Ja. Da will ich ihn begleiten.
Verstehe. Aber das ist ja, da steht ja dann nochmal ein großer Schritt an, aber dafür umso besser auch, dass du jetzt ja offenbar, ne, wenn ich es richtig rausgehört habe, ein zufriedenes Zwischenfazit erstmal stellst. Ne? Vor allem diesen Wunsch nach sich kreativ auszuleben, auch rund um diese Spielesachen, das scheint ja zu gelingen, oder?
Scheint zu gelingen. Es ist allerdings auch, also ich habe einen Plan, der wird mit einigen Zwischenstopps erreicht werden müssen und wenn nicht, werde ich auch Konsequenzen ziehen. Also das ist das ganz Normale, was man halt macht, dass man irgendwo auch scheitern wird. Sage ich mal ganz direkt jetzt zum Beispiel raus, ich werde nicht so das Streaming aufrechterhalten können, wenn sich da nicht irgendwas entwickelt und ich nicht irgendeinen Sprung zur Zuschauerschaft bekommen würde. weil das ist extrem zeitaufwendig und das sage ich auch ganz transparent, da sind dann 200, 300, 400 Euro im Monat einfach zu wenig für dafür, dass man 2-3 Mal die Woche 4 bis 8 Stunden streamt. Das ist einfach dann zu viel Zeit, die dafür weggeht und dann sollte man die wahrscheinlich irgendwo anders investieren. Das heißt aber
und
nicht...
Energie, ne?
Wie bitte? Ja.
Und Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, nur auch Energie geht ja auch drauf. Wahnsinnig. Das vergisst man ja so schnell von außen. Ja.
Also Streaming ist extrem hartes Business und man konkurriert halt mit denen, die Zeit noch im Überfluss haben und auch als Familienvater ist, hat man da einfach eine krasse, einen krassen Nachteil gegenüber allen am Markt. Das bedeutet aber nicht, dass man halt seine Zielgruppe finden kann. Da gibt es halt schon einige und ich bin mit meiner Community halt auch mehr als happy. Ich sehe auch Discord zum Beispiel als Community Management und so zu meinen Aufgaben und das werde ich nie aufgeben. Das ist so wertvoll, das ist unglaublich.
Ja. Du hast schon gesagt, ein großes Ding, was jetzt eine Rolle spielt in deinem, ich sag mal, in deinem neuen Arbeitsleben, ist die Arbeit bei InsatMoin. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe bis zu diesem Moment immer noch nicht rekapitulieren können, wie es jetzt eigentlich dazu kam. Also ich weiß, wie InsatMoin davor war und ich weiß, ne, dass die auch, dass sie sich auch um Unterstützung ein bisschen bemüht haben und dass sie auch in einer Situation waren, wo sie gesagt haben, wir müssen mal vielleicht auch inhaltlich neue Ausrichtung wagen und dann quasi im nächsten Schritt in meinem Leben warst du dann da. Und ich frage mich, und vielleicht kannst du das ja hier mal nochmal erzählen, wie kam das eigentlich?
Ja, Manu und ich sind halt schon seit Jahren gut befreundet in der Branche, innerhalb der Branche und ich war dann eingeladen, ich weiß nicht mehr zu welchem Cast, da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Es muss halt irgendwann um die Gamescom auch rum gewesen sein oder davor noch, Juli, Juni, irgendwie sowas. Und da kam man ins Gespräch, ich habe gefragt, wie es bei InsatMoin so lief und er hat mich dann verwiesen auf die vielen Casts, die ich auch gar nicht mitbekommen hatte, wo ihr zum Beispiel auch gesprochen habt und über deren Umstellung und habe mir das erstmal alles so angeguckt und ich habe gesagt, wenn ihr jemanden sucht, ich würde natürlich auch moderieren. Da hat Manu dann gesagt, klar, lass uns das mal ausprobieren, das ist ja eine super Idee. Da kommt doch zusammen, was eh schon seit Jahren eigentlich zusammengehört. Gerade nach dem Weggang von Daniel, dessen Genres ja dann auch ein bisschen verwaist vielleicht wurden. Und der Anspruch bei InsatMoin ist ja schon irgendwie so ein allumfassender zumindest. Und das passt, finde ich, sehr gut gerade zu mir, weil ich auch kein großartiges Lieblingsgenre habe, sondern eigentlich alles gespielt habe und alles spiele, alle Systeme, alles pipapo, hoch und runter. Von daher kam das dann zusammen und seitdem habe ich halt hier und da versucht, auch kreativ Vorschläge zu machen und die haben wir dann immer im Team auch besprochen. Dazu gehört halt der neue Brunch, dass der jetzt in einem klassischen Podcast-Format halt frei für alle Zuhörenden da draußen am Sonntag erscheint und auch in Videoform.
Eine richtig gute Idee übrigens, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf. Es ist so, also das hat so viel, ich sag mal, ich musste sofort trinken an so, wie heißen denn die Osteopathen, ne, wo du dich hinlegst und dann drücken sie an manchen Gelenken rum und lange Zeit passiert nichts. Das ist das Wort. Lange Zeit passiert nichts und der Brunch war dann das eine, wo plötzlich alles geknackt hat und die Person auf der Liege, ne, das ist der InsatMoin Podcast, sagte, ja, viel besser. Also das ist etwa das Bild, das ich so im Kopf habe. Das war echt, da ist so ein bisschen, ne, das hat echt einen Unterschied reingebracht.
Ja, ich glaube nach 10 Jahren, ich will das Ganze jetzt nicht verkrustet nennen, aber einfach um das, auch um dieses Bild so ein bisschen weiter zu spinnen, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Nach 10 Jahren, die der Podcast jetzt schon existiert und auch schon durchaus Wandel ja gehabt hat und schon viel im Ausprobieren, braucht man manchmal auch ein bisschen frisches Blut mit anderen Ideen, die dann nochmal so den letzten Schwung geben. Es ist nicht so, dass Manu da zum Beispiel nicht auch selber schon drüber nachgedacht hatte, genau das zu tun. Aber wenn dann nochmal jemand kommt, der das Ganze vorschlägt und dann die Energie mit reinbringt, dann lässt sich sowas auf einmal wieder umsetzen. Und das hat hier, also es freut mich, dass es dir da auch so gut gefällt und das Feedback, was wir kriegen, ist auch äußerst positiv.
Ja. Wie bist du eigentlich in so einem Team, jetzt nehmen wir mal InsatMoin, eigentlich so als, wie sage ich das denn, als Mitarbeiter? Mhm. Also welche Rollen nimmst du denn da so natürlich ein? Weil das ist eine Frage, über die habe ich in letzter Zeit häufiger mal nachgedacht, auch wenn ich so gucke, wo ich so mit drin stecke und mit wem ich alles zusammenarbeite, ist es faszinierend, über das nachzudenken, was man oft nur zwischen den Zeilen und ganz subtil wahrnimmt, unterbewusst und dann verarbeitet und damit umgeht, nämlich wer hier eigentlich welche Dynamiken mitbringt, wer sich auf welche Position zurückzieht, wer vielleicht auch irgendeine Rolle besonders gerne spielt und welche nicht. Und darüber mal bewusst nachzudenken, das finde ich so faszinierend. Ja. Deswegen will ich dich mal fragen, wie ordnest du denn du dich da so ein?
Ich denke, dass da stark die Rolle des Community Managers so unterbewusst irgendwie immer bei mir durchkommt. Und das ist, geht wahrscheinlich zurück auf meine ganz große Anfangszeit, wo ich Abitur gemacht habe um die Jahrtausendwende. Da war ich ja bei der Community-Webseite SquareNet, vorher Final Fantasy World, dabei. Und das war auch schon so eine riesige Community-Sache, wo es halt um Final Fantasy und die ganzen Squaresoft-RPGs ging. Da haben wir dann Community-Treffen gemacht, haben den Final Fantasy Movie zusammen alle angeguckt in Essen und haben den Wonderswan Collar da die Final Fantasies drauf gespielt und sowas alles. Und da war das Forum auch schon immer eins der wichtigsten Teile meines Lebens, genauso wie ICQ-Gespräche. Und das zieht sich bei mir durch bis jetzt zu Discord. Und genau wie ich es bei meiner Community im Avaversum mache, habe ich es jetzt auch bei Insert Moin den Schwung mitgenommen, weil ich das einfach auch gar nicht lassen kann. Also ich mag diesen. Ich bin jetzt gar nicht so, ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, wenn du mich so von außen betrachtest, aber ich bin jetzt nicht so der mega sozialste und gesprächigste Typ, so im Real Life vielleicht, aber wenn man mich halt so im 1:1 erwischt, dann auf jeden Fall total. Ich mag so ganz kleine Grüppchen und auf der Couch abends zu viert irgendwie zocken oder auch mit 8 Leuten, aber dann wird's mir meist zu groß. Alles darüber hinaus kann ich nicht. Im Discord ist es anders. Im Discord kann ich alle irgendwie zuordnen und mag's zu organisieren und zu fragen und vor allen Dingen mit Feedback umzugehen und es für mich zu nutzen, weil daran wachse ich nur.
Wenn ich dich, ich muss da sofort, wenn du mich das so fragst, an ein Bild denken, das ich mir aufdrängt. Du bist für mich so, in dem Kontext jemand, vor 20 Jahren, wenn wir alle jetzt die Zeit zurückdrehen und vor 20 Jahren und wir sind alle, sage ich einfach mal, Anfang 20 oder so oder End-Teenager, du bist die Person, wenn man nachts um 3 nochmal in Teamspeak reingeht, bist du gerade da und beginnst dann einfach so ein super nettes Gespräch. Einfach, und weil du eh gerade da bist und was spielst. Und das waren mit meine liebsten Kontakte aus dieser Zeit. Die sind aus irgendeinem Grund, sind sie online und auch noch voll fit und da und sind auch voll bereit. Und du hast auch so eine Wohnzimmerstimme, einen dann so warm zu begrüßen und dann einfach dieses Gespräch zu führen. Das ist ein Bild, das habe ich ganz stark vor Augen.
Das freut mich. Das ist, das würde, glaube ich, passen und das wäre durchaus realistisch, dass das auch so passiert wäre. Ich denke da nur an die vielen LAN-Partys zurück, die halt auch bei mir im Haus dann stattgefunden haben. Da hatte ich halt immer schon das Glück, dass hier genügend Platz war und ich Leute einladen konnte, die dann ihre CRT-Monitore unten in den Keller reingeschleppt haben und wir da halt eine Mordsgaudi hatten.
Hast du mal für dich reflektiert, was denn so im Kern drinsteckt mit dieser Community-Begeisterung und der Liebe zur Nähe zur Community? Du hast es schon so ein bisschen begonnen mit dem eigenen Wesen, ne? Und dass du vielleicht etwas, weiß ich nicht, introvertierter Mensch bist, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr dran ist. Und deswegen frage ich nochmal nach.
Also dieses sicherlich irgendwie eine gewisse Präsenz einfach dazu haben, was zu tun, was Leute erfreut. Mhm. Ne, ich will es jetzt nicht Comedian nennen, das bin ich garantiert auf keinen Fall. Dafür sehe ich mich auch immer viel zu seriös oder pseudoseriös, dass ich an irgendwas rangehe und denke, ja nee, aber ich gucke mir das jetzt nochmal faktisch an und wenn wir jetzt mal da richtig drüber nachdenken, so nach dem Motto. Aber ich habe ja auch jahrzehntelang im Chor gesungen und die Welt schon bereist und also ich glaube schon, dass ich insgesamt viel zu erzählen habe und Leute auch nicht Leuten was erzählen kann, aber ja, irgendwie, ich habe kein Problem damit, auch mal im Mittelpunkt zu stehen. Das heißt nicht, dass ich mich da reindränge oder reindrängen will, aber ich fühle mich da sehr wohl. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, wo andere dann sagen, also gehe ich mal zurück aufs Studium zum Beispiel. Ich habe ja Englisch studiert, also Anglistik und Sozialwissenschaften. Und da waren dann immer viele, schüchterne Damen zum Beispiel dabei, das ist ja ein sehr weiblich dominierter Studiengang und die hatten dann immer so Probleme bei ihren Präsentationen und es war alles, die hatten so viele Blockaden und für mich ging das einfach so locker flockig, ich habe immer einfach gemacht und allein dadurch fiel mir dieses Studium schon extrem leicht, weil es so ein großer Kontrast war und dieser Flow, den habe ich immer sehr genossen, einfach. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf deine Frage war,
doch,
oder du
total.
Das zuordnen
konntest. Doch. Das bringt mich sehr viel näher an den Kern. Jetzt habe ich da nochmal ein besseres Verständnis entwickelt und bin über diesen einen Nebensatz gestolpert. Da muss ich mal ganz kurz diese kleine Nebenstraße
gerne
mit dir runterlaufen. Der Chor und die Weltreise.
Ja.
Ich habe gewusst, bei meiner Vorbereitung, das ist immer so ein schwieriger Balanceakt bei diesen Gesprächen hier. Natürlich will ich mich vorbereiten, habe ja auch immer meine Dokumentseiten voll für Referenzen und Kontext und sowas. Zum anderen will man auch nicht zu viel wissen, weil man dann natürlich nicht mehr ehrlich, neugierig nachfragen kann.
Ja, genau.
Das ist gar nicht so leicht. Und bei dem Punkt habe ich nämlich aufgehört an der Stelle, wo ich auf deinem Twitch-Profil den Vermerk bei der Eigenbeschreibung gesehen habe, unter anderem auch Sänger.
Mhm.
Und da wusste ich, alles klar, das ist so ein typischer Fall von, das lasse ich mir lieber erzählen, bevor ich das irgendwo nachlese. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade zu diesem Punkt gekommen. Also, Chor und Weltreise. Erstmal die Frage, die sich alle Menschen mit Musikbegeisterung da draußen gerade stellen. Alt oder Jazz? Du weißt, wie ist denn die Stimme bei dir?
Tenor, ich bin
Tenor.
Begeisterter Tenor. Ja, im klassischen vierstimmigen Chor gewesen bei den Schaumburger Märchensängern. Da war mein Mathelehrer
Schaumburger
damals.
Märchen. Ja. Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber ganz kurz. Schaumburger Märchensänger, das ist ja ein fantastischer.
Ja, das ist auch ein fantastischer Chor.
Das ist nur, wir machen weiter. Ich wollte das nur noch mal kurz unterstreichen, weil ich finde den Namen fantastisch.
Liegt im schönen Bückeburg, wurde damals in Obernkirchen gegründet. Der Obernkirchen Children's Choir, damals von Kindern, die ohne Eltern aufgewachsen sind im Nachkriegsdeutschland. Mhm. Und liegt an der Deutschen Märchenstraße, die Weser entlang. Ne, da, wo Fulda sich und Werra küssen, sie ihren Namen büßen müssen.
Wo der Wein herkommt vor allem auch.
Und geht dann ja hoch bis zu den Bremer Stadtmusikanten. Ja, und dieser Chor, in den wurde ich quasi ja reingesteckt, weil mein Mathe- und Musiklehrer damals in der ersten oder zweiten Klasse ganz begeistert war von meinem Singtalent.
Sind das zwei Personen oder ist das einer?
Nee, das
einer,
ist der gleiche, ist Herr Butler.
Okay.
Herr Butler war Mathe und Musiklehrer.
Zwei Männer.
Okay. Mathe und Musiklehrer. Und ja, der hat gesagt, das geht nicht, dass Michi nicht singt. Dann habe ich eine tränenreiche Probe dort hinter mich gebracht, weil das war für mich alles viel zu viel und viel zu viel Neues. Und in dem Alter, da war ich, glaube ich, 8. 9, irgendwie so. Da war ich auch noch sehr, sehr Mama-Kind einfach. Da war ich noch sehr, sehr nah am Wasser gebaut und habe mich trotzdem da durchgemogelt und dann folgten in diesem Chor darauf 23 Jahre mit kleiner Pause während des Studierens und später dann auch, als ich in Berlin war, wo wir uns ja kennengelernt haben, da habe ich dann auch bei einem Unichor mitgesungen, der auch sehr, sehr erfolgreich war. Und die Märchensänger, die waren halt weltberühmt in den 70ern, haben auch ein, zwei Welthits gemacht, die wirklich in den Charts ganz oben waren. So der Fröhliche Wanderer kommt zum Beispiel von denen. Mein Vater war ein Wandersmann. Vielleicht
Achtung,
schon mal gehört. GEMA.
Dunkel
gehört.
GEMA, Vorsicht, damit direkt.
Oder auch mit Rudolf Schock haben sie da einige Banger aufgenommen, wie man ja heute sagt, auf Langspielplatte. Und das war eine wunderbare Zeit. Und da der Chor halt auch erfolgreich genug war, dann auch noch in den 90ern, sind wir da halt, haben Weltreisen gemacht. Ne? Ich habe in St. Petersburg auf zwei zusammengeschobenen Stühlen, Holzstühlen, bei einer sehr armen Familie eine Woche gelebt. Das ist eine meiner Lieblingsstories, die ich immer erzähle. Das war einfach für so einen Jugendlichen natürlich sehr, sehr prägend. War eine Wahnsinnszeit.
Abgefahren. Ist das eine Zeit, die du auch vermisst oder gehört das wirklich? Okay, krass.
Sehr. Ich habe auch versucht, noch in Hannover, als ich da mal Heise angefangen habe, bei einem Chor anzudocken und bin quasi jetzt gerade immer noch auf der Suche, irgendwie was zu finden, was halt A, meinem Anspruch gerecht wird und B, jetzt auch nicht ewig weit weg ist, dass ich es halt mit dem Familienleben und dem ganzen Job und alles unterkriegen kann.
Man sollte ja meinen, ne, dass da, wo du wohnst, eigentlich genug Auswahl sein sollte, oder?
Ja. Aber mein Anspruch ist halt auch nicht der geringste. Ich habe halt auch nicht Lust, so in irgendeinem Chor mitzusingen. Ich will halt schon vernünftige Partituren und ein paar gute organisatorische Sachen, weil da ist man dann auf eine gewisse Art und Weise verwöhnt. Das heißt jetzt nicht, dass ich total der abgehobene sonst was bin. Das will ich damit nicht sagen. Es ist einfach, man hat dann keine Freude mehr an dem ganz kleinen Ding. Genauso wie man bei Videospielen ja jetzt nicht mit Mario is Missing anfängt auf dem Super Nintendo. Da würdest du einschlafen.
Liegt es dir nahe, dann diesen Schritt zu gehen, zu sagen, komm, ich mache einfach selber einen Verein auf? Ist das was ich meine, ne, wir haben ja jetzt dann die Selbstständigkeit, wir haben ein bisschen mehr Zeit, sollte man erstmal meinen. Ist das was möglich ist?
Mit dem Singen jetzt?
Also ja, tatsächlich. Ne, ja,
so ich könnte mir vorstellen, irgendwann machen. Vielleicht irgendeine Funktion bei den Märchensängern zum Beispiel durchaus wieder einzunehmen, aber da bin ich ja gar nicht für ausgebildet. Da müsste man also gucken, ob ich in die Richtung noch genügend Zeit fände, mich weiterzubilden, um dann irgendwas Kluges da zu machen. Und als so eine kleine Band, abseits von SingStar und alleine singen, war gar nicht so mein Ding. Ich mag tatsächlich schon das Chor-Dasein und das Zusammensingen in der großen Gruppe.
Cool. Ich gucke uns beiden gerade zu, wie wir in diese Richtung reden und sehe gleichzeitig auf meinem Papier eine Sache, die ganz weit davon entfernt ist und ich habe keine Ahnung, wie ich die Brücke schlagen soll. Deswegen gehen wir ab in den quasi Themen-Teleporter und sind plötzlich an einer anderen Stelle wieder. Und zwar, Moment, weil ich muss das ansprechen. Ich habe Sorge, dass wir das irgendwann überfahren und dann nicht mehr erwischen und die Zeit dafür nicht mehr haben. Ganz wichtiges
Ich habe den ganzen
Ding,
Abend, die ganze Nacht, du weißt doch, bis 3 Uhr sitze ich hier jetzt vor meinem PC.
Ich nicht, ein Auge ist schon zu, das ist sehr spät für mich. Nein, Quatsch, also wir merken uns das mit dem Chor, aber ich muss da mal ganz kurz einhaken mit was ganz anderem und die Neugier ist jetzt mittlerweile einfach zu groß. Ein Teil deiner Arbeit, der sich ja dreht bei Podcasts und auch bei den Twitch um Videospiele, klar, aber dreht sich auch um ein ganz besonderes Genre. Ich versuche nochmal den Chor so ein bisschen reinzuholen, damit es nicht zu abrupt ist. Es ist so, ne, als würdest du das Lobslied singen von Rennen- und Autorennen-Fahrsimulatoren. Und ich sitze da immer davor, sowohl vor Podcasts als auch vor den Streams, ohne Witz, und denke mir, ich kann intellektuell schon verstehen, warum das cool ist. Aber dann irgendwie auch nicht. Und deswegen wollte ich da mal ganz naiv nachfragen, warum diese Leidenschaft für ausgerechnet dieses Genre?
Generell, Rennspiele waren schon immer groß bei mir geschrieben. Also das fing an mit Indie 500 damals am PC und C64 und alles. Und dann später über Grand Prix 2. Also war schon immer eine besondere Leidenschaft. Aber generell kam das jetzt ganz spontan wirklich durch die Corona-Pandemie und dieses Loch an Zeit, das man auf einmal da hatte. Und ich hatte mir immer, oder mein Anspruch ist es halt immer, nichts auszulassen und alles auszuprobieren, um zu gucken, wo liegt da der Spielspaß? Warum finden Menschen das oder jenes faszinierend? Das ist immer mein Anspruch gewesen. Schon seitdem ich 14 war, wo ich mir ja den Entschluss auch gefasst habe, irgendwie Spieleredakteur später mal zu werden. Und da war halt das Genre der wirklichen Hardcore-Simulation noch nicht vollends erkundet, während ich alle anderen Genres eigentlich fast durch hatte. Und deswegen war das dann eine Phase, wo ich sowas wie den Farm-Simulator, den Landwirtschaftssimulator, meine ich, natürlich ausprobiert habe. Aber auch Microsoft Flight Simulator kam ja in der Pandemie ganz hervorragend zeitlich. Und da habe ich dann auch den großen Schritt zu iRacing gemacht, was quasi der Flight Simulator fürs Autofahren ist. Also es gibt neben Assetto Corsa halt hauptsächlich iRacing, was ein Abo-Modell hat, was den Sport halt extrem genau simuliert. Und wo man, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, halt sehr ähnliche Erfahrungen hat wie Rennfahrer, die das Ganze extrem professionell und auf hohem Level im echten Leben machen. Es wird immer ganz stark gesagt, ja, dass zum Beispiel Max Verstappen ja das auch macht. Und so. Das ist immer das Beispiel Nummer eins, was hergeholt wird. Aber es ist gar nicht so weit weg von dem, was man wirklich empfindet. Wenn ich jetzt den Formel-1-Kalender in iRacing mitfahre, was ja gleichzeitig stattfindet und dann auch das 2-Stunden-Rennen ist oder 1,5 Stunden ungefähr, du musst den Boxenstopp machen, alles. Und du weißt, meistens findet das am Donnerstag dann statt, es gibt da so 2-3 Timeslots für. Und du bist das dann gefahren und guckst am Samstag dann das Qualifying und am Sonntag das Rennen. Und da wird dann auf einmal melden sich die Fahrer zu Wort und sie sagen genau das, was du gespürt hast, wo du sagst, ja, in Kurve 4, da geht einmal halt das Heck weg oder die Reifen kriegen wir einfach hier nicht auf Temperatur auf der Strecke und so. Das ist der Grad von Simulation, wo du auf einmal relatest mit Formel 1 Fahrern, was halt absolut mindblowing für mich ist und eine wahnsinnige Faszination auslöst bis zu diesem Tage für mich. Und deswegen finde ich das Hobby extrem geil.
abgefahren. Du hast auch das ganze Equipment dafür, ne? Kannst du das mal kurz beschreiben? Also mit was fährst du quasi, wenn du dann sowas...
ja, das ist ja, meistens fängt das mit irgendeinem Cockpit an. Also normalerweise in dieses Sim-Racing-Genre kippt man rein, indem man zu viel Gran Turismo spielt oder Forza Motorsport. Das sind so Einstiegsspiele dafür, Simcade-Spiele. Bei mir war es definitiv Gran Turismo. Es gibt auch ein Bild von meinem Spielezimmer. 2001 ist das, glaube ich. Da kam Gran Turismo 3 raus. Da hatte ich auch schon so ein Playseat und zumindest so ein wackeliges Logitech-Lenkrad, glaube ich, war das für die Playstation da dran. Das ist für die Zeit schon gehobenes Maß gewesen, aber was es da noch alles in Wirklichkeit gibt, das war mir da noch nicht ganz so bewusst. Ja, man kauft sich dann irgendwann so ein richtiges Alu-Profil-Cockpit.
Mega geil.
An dem dann ein richtiger Rennsitz, der genauso in einem richtigen Rennwagen, GT-Rennwagen benutzt werden könnte. Beziehungsweise vorher ist eigentlich die Entscheidung, willst du Formel oder Open-Wheeler halt fahren oder geschlossene Autos und GT-Fahrzeuge, weil sich da die Sitzposition extrem unterscheidet.
Ja.
Man kann beides im Endeffekt damit fahren, aber man sollte sich halt für eins entscheiden, was man nachbauen möchte, weil man beim Formel und Open Wheeler halt liegt fast im Cockpit und die Beine sehr lang ausgestreckt sind. Das ist fast wie im Bett liegen. Oder GT, da sitzt man halt wie im normalen Auto eigentlich ganz ähnlich. Und ich habe so ein GT-Cockpit gebaut, weil ich GT-Sport zu dem Zeitpunkt faszinierender fand und man damit eigentlich, also ich fand Formel insgesamt ein bisschen zu ungemütlich. Obwohl man liegt, ist es der die ungemütlichere, unbequemere Sitzposition, möchte ich mal behaupten. Gerade wenn man noch andere Sachen damit machen will. Und ich hatte an meinem Sim-Cockpit dann ja auch noch zwei richtig fette Joysticks für die Flight Simulator-Geschichten und Elite Dangerous gehabt zu der Zeit und habe das da ganz viel gespielt. Das heißt, das musste ein bisschen, musste offen genug sein, um viele Dinge umzusetzen. Ja, und dann kauft man sich als nächstes eine Wheelbase, heißt das Ganze, also ein Motor, der eine gewisse Kraft aufweist, im Idealfall so zwischen 12 und 20 Newtonmeter. Dann, der kostet meist so um die knapp 1000 Euro. Dann kauft man sich ein Lenkrad dazu, das dann halt auch wieder zum Sport, zur Rennserie passen muss. Dann habe ich erst ein Formel-Lenkrad genommen, habe inzwischen aber auch so ein klassisches rundes Lenkrad, die kosten auch alle nochmal um die 500 bis 1000 Euro. Dann brauchst du so ein Triple Screen im Idealfall oder halt ein super Ultra Breitbild Monitor, also in 32:9 Aspekt. Da kann man inzwischen relativ Geld sparen, aber als ich das gemacht habe, war es auch noch recht teuer. Da haben die Monitore dann auch noch das Stück 300 gekostet. Das ist also schon ein Investment, was man da macht. Allerdings macht man nie alles auf einmal. Man kauft halt alles so nacheinander. Und dann läppert es sich zu einem Betrag zusammen, wo man sich denkt, ja okay, 5 Jahre Tennis spielen ist aber auch nicht viel günstiger.
Ich finde das hochfaszinierend und frage mich auch, das muss ja wahnsinnigen Spaß machen, in so einer Umgebung diese Spiele zu spielen, diese Simulationen da zu erleben. Also, ich weiß nicht, ob die Frage doof ist, aber ich muss es einfach fragen, wie hast du die Disziplin aufgebracht, nicht den ganzen Tag da einfach zu fahren? Ohne Witz, ich meine das jetzt ganz ernst, ich weiß nur, als Kind, so Klassiker Italienurlaub, war ich in diesen Spielhallen und habe da auch irgendwelche, ach Gott,
Daytona wahrscheinlich alle gespielt, kennen. Ne?
Ja, irgendwie sowas. Und ein Rennspiel, da sitzt, das weiß ich noch, das waren so Sportschlitten, keine Simulation, sondern so ein Arcade-Racer. Da sitzt dann der Mann am Lenkrad und hat den Arm um die Frau auf dem Nebensitz immer gehabt.
Das dürfte Outrun sein, oder?
Okay, wow, das könnte tatsächlich sein. Und da saß man auch halt so in der Popelkarosserie, weißt du, es war also entfernt kilometerweit von dem, was du beschrieben hast, aber das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, weil du hattest wirklich dieses Drumherum-Gefühl, du sitzt in einem Auto. Ich fahre das ja im Grunde. Und ich bin mir sicher, der Dom von heute wird genauso drüber strahlen wie der Dom von damals. Deswegen frage ich mich, warum sitzt du nicht den ganzen Tag in diesem Gerät? Also ist das nicht super schwer, dem zu widerstehen?
Ja, manchmal sitze ich ja den ganzen Tag da drin, wenn wir ein 24-Stunden-Rennen machen zum Beispiel.
Aber körperlich fordernd,
das
oder?
Das ist körperlich extrem fordernd. Ist auch ein Sport. Boah. Also die Apple Watch schafft es leider nicht, den Sport annehmbar irgendwie zu tracken. Also wenn man ein Workout startet, dann wird meist zu viel dadurch abgerechnet. Dann durch das Rütteln der Hand halt an dem starken Motor vom Lenkrad denkt die Uhr dann, man macht sonst was. So krass ist es nicht. Aber man schwitzt natürlich und es ist vor allen Dingen mentale, eine ganz krasse Aufgabe, weil man sich ja wirklich keinen Fehler erlauben kann. Einmal aufs Gras und jede Menge Stunden, viele Stunden Arbeit sind dahin und man hat das Team vielleicht im Stich gelassen. Das ist ja auch eine Gruppenaufgabe. Gerade in den Langstreckenrennen, da ist hohe Konzentration gefragt. Also und auf die Frage, warum sitzt man nicht ewig drin? Also in der Pandemie ist man da schon deutlich länger hängen geblieben. Und jetzt muss ich mir fast immer ja Zeitslots suchen, dass ich noch genügend Zeit fürs Training, für die Saison und die ganzen Rennen überhaupt hinkriege. Das ist meistens eine Vorbereitung von 2 Stunden Training und dann halt das Rennen nochmal 2 Stunden alle 2 Wochen.
Kannst du mal mit aller Ehrlichkeit deinen eigenen Skill da einschätzen? Mhm. Also bist du gut darin oder bist du wie bei ich so vielen Dingen so ein Enthusiast, der aber trotzdem arsch viel Zeit investiert?
Das ist eigentlich durchgängig bei mir auf einem gleichbleibenden Niveau, wo ich fast schon stolz drauf bin, weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ja. Damals, als Xbox Live startete, ne, als die ganze Internetgeschichte anfing, konnte man sich ja zum ersten Mal so ein bisschen vergleichen. Und da habe ich viel Project Gotham Racing zum Beispiel gespielt, Project Gotham Racing 2 und auch die Rallye-Spiele, die Colin McRae-Teile dann mit besten Listen. Da komme ich mit dem Gamepad, war das ja zu dem Teil, so unter die Top 20% auf jeden Fall, eigentlich auch unter die Top 10%, wenn ich mich anstrenge. Und wenn ich mich richtig festbeiße, komme ich unter die Top 5% der Menschen. Das ist halt gut, aber halt auch nicht außergewöhnlich. Und genauso ist es bei iRacing jetzt auch. Da kommt es natürlich auch stark auf die Disziplin drauf an. Also insgesamt wird man mit seinem iRating dann da ja auch einsortiert. Bin ich mit meinem iRating auch in den Top 25% safe drin. Aber es gibt halt, einzelne Rennserien, wie jetzt zum Beispiel diese Formel A-Geschichte, also das ist die Formel 1 nach Simulation, da bin ich derzeit halt in den Top 50 weltweit.
Was? Ja,
da fahren allerdings halt auch nur 300 Leute mit, muss man dazu sagen.
Naja, aber die werden alle gut sein wahrscheinlich. Ja,
genau, die sind halt alle nicht schlecht in dem Bereich dann, weil das halt auch sowas wie die Königsdisziplin am Ende natürlich dasteht. Ich bin in Deutschland mit meinem Team, wir fahren da ja zu dritt mit in der Liga. Wir sind alle in den Top 50 drin und von den Deutschen, die mitmachen, sind wir, glaube ich, in den Top 10 auch auf jeden Fall.
Wow, du, da muss ich dich mal für einen kleinen Reportage-Podcast anfragen, ganz am Rande. Und übrigens auch am Rande, ich finde das so lustig, ich musste gerade so schmunzeln. Normalerweise, du kennst es ja auch, wir haben ja denselben Job im Grunde. Wenn jemand, ne, wenn das ein Podcast ist über Spiele und so und jemand nennt Spieletitel, ich zumindest, also gehört zu den Menschen mit diesem visuellen Vorstellen, ne? Ich sehe das dann. Andere haben ja nur die Infos im Kopf, aber ich sehe das dann. Und wenn Leute Spieletitel sagen, habe ich immer wie so ein Screenshot vor Augen und kann das assoziieren mit was ich gespielt habe oder so. Aber wenn du die Rennspiele nennst, sehe ich richtig, wie vor mir so ein Fernseher aufklappt und da einfach kein Bild ist. Da ist einfach nichts. Wenn du sagst, hier was, Colin McRae Racing oder so, alles klar, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Oder Formel A, da habe ich einfach jetzt nur vor mir gesehen ein großes A mit Rädern, aber ich habe keine Ahnung, wie das aussieht.
Du bist eigentlich prädestiniert für eine Sache, die ich halt immer gerne mache. Dafür bin ich fast schon ein bisschen berüchtigt. Ich lade dich halt ganz herzlich ein, komm einfach vorbei. Ich lade die Leute immer einfach zu mir nach Hause ein. Ich habe ja hier so ein ganzes Stockwerk, wo ich quasi nur Videospielmuseum und meine verschiedenen Retro-Spieleplätze und das Archiv und 2 PC-Spieleplätze und halt das Sim-Cockpit habe. Komm doch einfach mal vorbei und mach mit und dann kannst du deine Eindrücke dann selber nochmal mitnehmen.
Du, ich bin dafür berüchtigt, Einladungen anzunehmen. Also bitte nicht leichtfertig aussprechen.
Nee, überhaupt nicht leichtfertig.
Ich komme dann.
Ein größtmögliches Fest für mich. Dann
ach, toll.
Darfst du unten in den Gästeraum, hast auch dein eigenes Bad.
Boah.
Ganz entspannt.
Das ist ja, also dafür schon mal ein Dankeschön. Da bin ich froh, das jetzt nochmal angesprochen zu haben. Sehr schön, da freue ich mich sehr. Und ich kann tatsächlich noch was anderes nehmen, was uns zu einem Thema führt, das du auch gerade schon berührt hast und damit auch tatsächlich sehr spannenderweise zusammenhängt, wie ich finde. Und zwar vorhin im Nebensatz erwähnt, dieser Hang zur analytischen, tiefen Auseinandersetzung mit dem Medium, das auch immer wieder, und das merkt man, finde ich, auch total doll, wenn man dir zuhört bei deinem Podcast und auch bei den Livestreams und bei den Videos, den du machst, es gibt immer wie so ein Bumerang, von dem niemand gesehen hat, dass er geworfen wurde, dieser Moment, wo du wieder so zurückkommst und sagst, so, und jetzt, ne, konzentrieren wir uns nochmal und ordnen das nochmal ein, so sinngemäß. Und das finde ich so faszinierend, weil sich das so durchzieht durch deine Arbeit. Und da wollte ich auch mal fragen, hast du mal für dich hinterfragt, warum dir das eigentlich so wichtig ist? Weil es gibt ja so viele Wege, sich mit Spielen auseinanderzusetzen und unterschiedliche Herangehensweisen. Und alle sind auf eine Weise erstmal gleich gut und wertig und interessant. Aber warum hast du diesen Weg für dich so verinnerlicht?
Ich hoffe, es kommt halt nicht zu übergriffig da quasi immer rüber, wenn ich meine Meinung noch dazu gebe.
Na bitte.
In dem Moment. Aber es kommt schon daher, und das nimmt mir jetzt hoffentlich keiner in der Branche übel, wenn ich das so sage. Es wird halt auch teilweise viel Halbwissen vermittelt und das hat mich schon immer extrem gestört. Das heißt nicht, dass alles, was ich von mir gebe, immer 100% korrekt ist. Ich weiß, dass das auf keinen Fall das ist zwar mein Anspruch, das ist aber, ich weiß, dass es nicht die Realität ist. aber das hat mich schon immer sehr gestört. Und ich glaube, da wurde das so ein bisschen geboren in dem Zeitschriftenwirrwarr, was wir in den 90ern hatten, wo ich dann auch immer alles auseinandergenommen habe und halt auf dem Schulhof erstmal für Klarheit gesorgt habe und gesagt habe, nein, aber das hat der Redakteur halt in diesem Moment halt nur dann für den Artikel da so und so gemacht. Und das ist halt nicht ganz richtig. Man müsste dann nochmal so rangehen. Und wenn man, warum ist das überhaupt in diese Genre unterteilt, diese totaler Humbug? So nach dem Motto, das konnte ich nie abschalten. Das war bei mir fast wie angeboren. Vielleicht leider oder vielleicht zum Glück, aber auf jeden Fall sehe ich es als Berufung für mich, das so anzunehmen.
Faszinierend. Hast du dir schon mal gewünscht, dass das vielleicht anders wäre? Oder ist das wirklich eine Eigenschaft und ein eigenes Auge, dass du so völlig, das ist jetzt aus dem Englischen entlehnt, aber wir alle wissen, was ich meine, völlig umarmst, wo du sagst, mega, das ist Teil von mir, das ist genau mein Ding, so zu arbeiten.
Dafür lache ich zu viel dabei, also freue ich mich zu viel dabei, als dass ich es zu kritisch nehme. Ich weiß, dass ich dass halt nicht alle meine Leidenschaft teilen auf diese Art und Weise. Ja. Und das war vielleicht auch etwas, was ich definitiv in der Lektion gelernt habe, wo ich dann groß geworden bin und andere das Hobby halt sogar noch weniger ernst genommen haben oder noch mehr am Rand betrieben haben. Weswegen ich es für mich halt auch so super wichtig und erfüllend war, dann in der Branche aufgenommen zu werden und da mit Gleichgesinnten ja bis heute auch mich austauschen zu können. Weil das ist genau das, was mir dann die Freude daran bringt. Und dann denke ich auch, kann man halt Leuten, die eher so am Rand stehen bleiben und sich das anhören, wirklich gute Tipps geben. Also deswegen auch gerade die Einladung. Ich mag es halt so gerne, Leute an das Medium und an neue Spielerfahrungen heranzuführen und zu sagen, das ist das, was daran cool ist. Du hast das, also wenn du dich dafür interessierst, in dem Moment, ne, also ich will niemanden überreden, der gerade keinen Bock hat, sondern wenn halt jemand auch gerade einen Funken hat, dann würde ich gerne den Funken immer nehmen und schon ein bisschen Stroh hinhalten, damit daraus was Schönes für ihn oder sie dabei wird.
Ich finde, das ist eine richtig schöne Eigenschaft. Ich finde das richtig schön und ich finde das auch so toll, dass du für dich diesen, wie sage ich das denn, diesen Spagat so gut schaffst, weil wie du ja auch selber sagst, ne, also wie du gesagt hast, du lachst ja auch sehr viel und gleichzeitig hast du auch diesen Wunsch nach dieser Seriosität und wie du sie eben gerne vermitteln wollen würdest. Ohne Witz, ich habe vor Jahren, irgendwo habe ich das mal hier erzählt, aber das ist schon lange genug her, dass ich es nochmal kurz in zwei Sätzen packen kann, hatte ich echt einen dollen Zwiespalt mit mir selbst. Das war noch, da war ich noch in einer Festanstellung, noch nicht in der Selbstständigkeit, also schon über 6 Jahre oder so her. Und dann hatte ich auf der einen Seite, also wie auch heute, diese wahnsinnige Begeisterung für Journalismus und für journalistisches Arbeiten. Und ich hatte einen ganz genauen Plan, was, so ähnlich wie du auch auf dem Schulhof, was besser zu laufen hat, was in meinen Augen nicht so cool ist und was ich gerne machen würde, um diesen Spielejournalismus zu stärken. Und auf der anderen Seite hatte ich einen YouTube-Kanal, wo ich Wein getrunken und lustige Dinge gebastelt habe. Und das war so ein Problem für mich, weil ich echt, also monatelang saß ich da und fühlte mich wie zwei nicht vereinbare Extreme in einer Brust versammelt und dachte mir, ich muss mich entscheiden. Ich muss, entweder gebe ich das eine auf, das seriöse journalistische Arbeiten, oder ich gebe auf diesen einfach so Unterhaltungskram auf YouTube, wo ich einfach Quatsch gemacht habe, mich nicht ernst genommen habe, was ich da mache, aber viel Spaß dabei hatte. Also noch ein Beispiel zu nennen für die Leute, die keine Ahnung haben, von was ich spreche. Ich konnte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht kochen. Das war so ein Klassiker, so ne, quasi noch im Kopf ein bisschen Student, da aufwärmen und in eine Pfanne werfen und hoffen, dass die Küche danach noch steht. Das war so mein Niveau. Und dann habe ich daraus halt einfach eine Show gemacht und habe dann erst mit Paint ein Rezept gezeichnet. Daran hört man schon, wo mein Niveau etwa war. Habe dann zum Beispiel den Käseturm erfunden. Das heißt, man kauft sich einen kompletten Toastleib, hüllt den aus und füllt den mit Käse und wirft das auf eine Pfanne und guckt, was passiert. Und das, man guckt, was passiert, habe ich gefilmt. Und danach habe ich es gegessen. Und das aber ernst genommen, was ich mache, aber die Rahmung war Spaß. Und das hat so viel Laune gemacht und Leute fanden das toll und die Views stiegen für meine Verhältnisse echt toll. Und dann fühlte ich mich so gedrängt, eine Entscheidung zu treffen. Und ohne Witz, es hat lange gebraucht, einen Weg zu finden, mich mit diesen beiden Seiten zu arrangieren und die irgendwie miteinander zu vermählen.
Es hat aber meinen höchstmöglichen kreativen Respekt, dass du das halt so gemacht hast und dich da auch so ausprobiert hast. Das ist was, wo ich zum Beispiel immer wieder mit mir hadere, eine Form des Perfektionismus. Also wie oft ich meinen Stream schon nicht angeschmissen habe, weil mich irgendein Detail in den Wahnsinn getrieben hat, was halt 99,5% aller potenziellen Zuschauenden vollkommen egal gewesen wäre oder niemals aufgefallen wäre. Aber ich halt hier am Boden zerstört davor sitze. Das kann doch nicht sein. Warum klingt das denn jetzt so scheiße, wenn ich dieses Shotgun-Mikrofon halt einen halben Zentimeter falsch irgendwie hängen habe oder mit meiner Kamera. Ich filme ja mein Simracing-Setup dann ab und dann ist es so ein bisschen schief oder man erkennt doch nicht den Rückspiegel rechts mehr und vielleicht ist es ja doch wichtig. Also das sind Sachen, die mich halt kreativ so extrem zurückhalten, dass ich einfach nicht in diesen Flow komme, einfach zu machen. Das muss halt immer alles vorher schon perfekt sein. Da arbeite ich stark an mir und es ist, wenn man sich jetzt die aktuellen Streams anguckt, glaube ich, auch schon besser geworden. da hat mich meine Community auch ein bisschen ins Gericht genommen, sich schön ein bisschen drüber lustig gemacht und irgendwann merkt man es dann halt selber, dass man halt auch einfach die Sachen nicht zu ernst nehmen darf, weil es geht am Ende einfach nicht gut aus. Ist auch nicht gut für den Blutdruck.
Gerade halt auch bei Genau, und gerade halt auch beim kreativen Arbeiten, ne? Weil da gehört ja auch so zumindest ein kleines, davon bin ich überzeugt, chaotisches Element dazu, ein Freiraum, wo was entstehen kann, weil sonst ist es ja im Grunde, wir bauen ein Haus und wir bauen ein Haus nach Plan und wir wissen, wie es zu funktionieren hat und arbeiten den minutiös ab, aber so funktioniert ja Ideenfindung zum Beispiel nicht oder irgendwie was auszuprobieren. Das ist
sowieso immer irre, man denkt vor allen Dingen auch, oder das ist eine Realisierung, die man irgendwann selber macht, die Leute sind halt wegen dir tatsächlich da und gucken den Stream, die gucken gar nicht den Stream unbedingt, weil da halt der Monitor perfekt abgefilmt ist und hier noch so ein Moiré-Effekt jetzt da ist oder nicht da ist. Ja, es gibt halt immer jemanden, der es nochmal schöner irgendwo schon aufgenommen hat und den werde ich halt entweder mache ich halt das ein Vierteljahr und toppe dann dieses Video, aber das ist halt auch nicht das, was ich machen will. Oder ich bin halt mit dem zufrieden, wie ich es dann hingekriegt habe und rolle damit und dann geht es irgendwie hoffentlich gut.
Hey, da bringst du mich an Erinnerung zurück, die muss ich noch kurz mit dir teilen. Da habe ich, das ist auch schon ein bisschen jetzt wieder her, ein paar Wochen. Ich habe diesen Twitch-Kanal von Okay Cool eingerichtet und würde da gerne in Zukunft auch irgendwann mal regelmäßiger irgendwas machen. Und dann habe ich
gesehen,
in der Vergangenheit mal. Ach Gott, vielen herzlichen Dank. Da habe ich in der Vergangenheit irgendwann mal versucht, okay, was ist eigentlich, wenn ich hier mal ein Live-Interview mache? Und dann habe ich jemanden eingeladen und den Johannes vom Abriss-Team, das ist so ein Indie-Spiel. Und dann haben wir uns da getroffen und ich habe vorher, hab mir so Mühe gegeben. Mit meinen beschränkten Mitteln habe ich dann Overlays gebastelt und da war mir schon klar, die sollen eh anders aussehen als das, was man so sieht. Die waren alle in Paint gemalt, aber eben nicht, mir ist es egal, sondern die Zunge war draußen beim Zeichnen, kann ich dir sagen. Ich habe mich richtig angestrengt, da schöne Kästchen zu malen. Und
da denke ich an Garfield, weil Garfield auch immer, wenn er sich angestrengt hat, die Zunge rausgestreckt hat.
Ohne Witz, in meine komische Ekelmaus habe ich richtig reingeschwitzt, weil das echt, ich war so konzentrierend und habe sowas, wie ich finde, richtig schönes und charmantes gebastelt, hab mir Gedanken gemacht, ne, da spiele ich ein GIF ab, damit man das Spiel immer sehen kann, ein Trailer läuft irgendwo mal ab und zu ab, dann, wie zeige ich Johannes, wo zeige ich mich, wie beschrifte ich die Rahmen, so viel Gedanken gemacht. Und das war ein Moment, wo ich auch viel Anspruch in dem Sinne reingebracht habe, dass das schon ordentlich sein soll und auch auf eine Weise ein Qualitätsniveau erfüllen soll. Und dann passierte etwas, was niemand auf der ganzen Welt hätte vorausahnen können. Um 20 Uhr begann der Stream. Alles sah super aus, die Leute waren begeistert, es waren für meine Verhältnisse wirklich so viele Leute, da weit über 100 Menschen und um 20.03 Uhr fallen die Twitch-Server von EU West aus. Komplett Twitch war down.
Entschuldige, ich lache, ist halt einfach so geil, das Leben.
Also wirklich, als hätte jemand in der Twitch-Zentrale gerufen, stoppen Sie die Maschine, es darf nicht passieren in dieser Timeline. Und es war wirklich, alles war down und ich war so frustriert, ich war so traurig und
ja, dabei lag es nicht in deiner Hand.
Das stimmt und ich glaube, das ist der Grund, weil wenn etwas in meiner Hand liegt, kann ich das dann, ich kann improvisieren, ich kann das für mich einfangen, aber dass mir das so genommen wurde, dieser Moment, weißt du, in dem alles zusammenkommt, also das führt jetzt auch nirgendwo hin, da schließt sich auch keine Frage an, ich wollte es einfach nur erzählen, weil das auch
aber da schließt sich für mich ein Kreis, weil es dasselbe Gefühl ist, wie wenn du 23 Stunden auf dem Nürburgring rumgedüst bist und in der letzten Kurve fährt halt irgendein Hans, der vergisst zu bremsen, in dich rein und räumt dich ab und nimmt dich mit ins Nirvana.
Oh, retraumatisiert, das wollte ich jetzt nicht. Ja, also das war Das war ein ganz schwieriger Moment. Da habe ich echt lange dran geknabbert.
Und ich muss hier ja mit dem schlimmstmöglichen Internet kämpfen. Wir kriegen bald erst Glasfaser. Von daher, diese ganzen Internetausfall-Dinger, da bin ich auch gewohnt. Du, ich kann gerade so zu Twitch streamen. Danach, ich kann nicht gleichzeitig auf Discord streamen oder so.
Ach du Scheiße. Zum Glück wusste ich das vor dem Gespräch. Da wäre ich richtig nervös geworden, weil das ist so mit das Schlimmste. Du kennst es ja auch von deiner Arbeit, wenn man ein tolles Gespräch führt, wie dieses hier übrigens, und dann merkt, oh Gott, es fängt an zu ruckeln. Und da ist ein spürbarer Delay. Und was macht man denn jetzt? Führt man das weiter? Und ohne Witz, oh Gott, aber hier hat es ja funktioniert. Ich bin ja so froh, dass ich die Info noch nicht hatte. Also wirklich. Ich bin jetzt richtig erschöpft, aber auf eine richtig gute Art. Ich fühle mich so, als habe ich mich jetzt nochmal in so richtig in deine Arme geworfen. Und dabei ging es ja eigentlich darum, dass du dich in meine wirfst.
Oh, wir haben uns doch gegenseitig immer sehr, sehr nett in den Arm, wenn wir uns begrüßen.
Ich fand das ganz toll. Es tat sehr gut, wirklich. Ich fand das so schön. Ich konnte die Fragen stellen, die ich schon so lange mit mir rumtrage. Es sind viele Fragen übrig geblieben, aber dafür habe ich mir mal das Format Okay Cool trifft wieder ausgedacht. Und dann kommst du einfach nochmal rum. Aber ich hoffe, bis zu diesem Punkt war es für dich so eine große Freude wie für mich auch.
Mindestens. Wahrscheinlich sogar größer. Vielen herzlichen Dank, Dom.
Ich wink dir zu und ich sag einfach mal, wir hören uns.
Macht's gut da draußen. Haltet die Ohren steif.
So, ich hoffe, der Ratschlag von Michael ist in euren Ohren angekommen, nämlich dieselben steif zu halten, ist ein sehr guter Ratschlag. Vielen Dank dafür. Und nun würde ich sagen, mein Ratschlag für euch ist, okay, cool, weiterhin fleißig zu hören. Ich freue mich über jeden einzelnen geöffneten Höreingang, der dann womöglich sogar ein, wie sagt man denn, haptisches Signal runterschickt in die Finger, die anschließend eine Maximalbewertung bei Apple Podcast, Spotify und Co. loswerden als Dankeschön für unsere Arbeit hier und zum anderen vielleicht sogar den Weg finden zu Steady, denn dort kann man Okay Cool auch finanziell unterstützen. Schaltet ihr eine ganze Reihe von Premium-Podcasts frei, kann euch sie alle ans Herz legen mit einer neutrale, unabhängige Stimme. Ich habe mit dieser Produktion der Podcast nichts zu tun, außer, dass ich alle davon produziere. So, und damit nun eine schöne Woche euch. Ich grüße euch.